Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Heute ist wieder eine super tolle Folge. Ich freue mich, ich bin total aufgeregt. Ich habe eine Gästin bei mir. Und zwar Dr. Julia Fritz von Napcheck. Sie ist internationale Fachtierärztin für Ernährung und Diätetik. Und ich bin einfach super froh, dass sie die Zeit gefunden hat, heute hier zu sein. Hallo Julia.
Hallo Janie, grüß dich. Ich freue mich auch sehr auf das, was uns jetzt erwartet. Ich bin auch schon gespannt, wo die Reise hingeht. Und ja, freue mich.
Ja, voll super, dass du heute Zeit hast. Magst du dich vielleicht einmal so mit ein paar Sätzen vorstellen, dass die HörerInnen wissen, wer heute hier ist?
Ja, kann ich machen. Also ich bin, du hast schon gesagt, Julia Fritz heiße ich. Ich bin Tierärztin und zwar spezialisiert auf Ernährung. Also ich habe auch die Weiterbildungen gemacht. Ich habe in München studiert, bin hier quasi hängen geblieben, bin auch so ein bisschen in der Tierernährung hängen geblieben, könnte man fast sagen. Wobei das immer auch schon im Studium so ein Fach war, was mich gereizt hat, weil es halt sehr, ja, es ist sehr nah an der Basis, finde ich. Das heißt, man hat halt mit dem Alltäglichen zu tun. Man hat vom Fachlichen her sehr viele Möglichkeiten, in verschiedenste Bereiche einzuwirken. Ja, ob es jetzt der Welpe im Wachstum ist oder der nierenkranke Patient oder der, weiß ich nicht, sportaktive Hund. Also du hast da einfach eine sehr große Vielfältigkeit und das ist das, was mich auch heute noch, ich mache das jetzt seit, ich glaube, 15 Jahren oder etwas länger sogar, auch nach wie vor fasziniert. Und ich war einige Jahre an der Uni auch als wissenschaftliche Assistentin und habe dann die Uni verlassen und mich selbstständig gemacht und habe jetzt eine Fachpraxis sozusagen spezialisiert auf Tierernährung, Ernährungsmedizin. Ich habe ein Team mittlerweile aus mehreren tollen Köpfen, die mich hier auch unterstützen. Wir sind alle Ernährungsnerds, sage ich jetzt mal.
Ja, super.
So ein bisschen, ja schon. Also man braucht auch irgendwie, glaube ich, da eine Überdosis an Leidenschaft für das Thema, weil es natürlich auch sehr beratungsintensiv ist. Manche Dinge wiederholen sich. Du hast mit vielen verrückten Sachen zu tun, mit absurden Sachen. Das hast du wahrscheinlich in anderen Bereichen auch, aber
yep.
Bei dir wahrscheinlich ähnlich, könnte ich mir vorstellen. Ja. Und genau, das ist so der Hintergrund, genau. Und wir haben ja eben die Praxis in der Nähe von München, wobei wir fernmündlich beraten, also deutschlandweit, auch darüber hinaus. Also einfach ferntelefonisch geht das sehr gut oder halt manchmal auch per Zoom. In der heutigen Zeit ist das ja normal. Genau, das ist so das, was ich sagen kann. Wir haben auch einen Job mittlerweile. Also wir haben auch sozusagen, oder ich habe das, was ich aus den Rationsüberprüfungen, den unzähligen, was man immer so sieht, so typische Nährstofflücken und so weiter, auch dann irgendwann umgesetzt in quasi auch eigene Futterergänzungen, die man dann genauso machen kann, wie man sie gerne hätte.
Super.
Und genau das reintut, was einem selber gefällt. Und das macht schon auch Spaß. Das hat einen gewissen kreativen Elan. Und das ist, ist eine schöne Sache. Genau. Und so weit, so gut. Und jetzt schauen wir, was die nächsten Jahre bringen. Seminare haben wir gemacht. Jetzt zu Corona-Zeiten leider nicht mehr so. Ja. Dafür haben wir jetzt ein paar Podcasts. Wir haben uns ja auch schon ein paar Mal getroffen auf anderen Kanälen. Ja, das ist so das, was mir spontan einfällt.
Ja, super. Dann starten wir doch mal. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, natürlich mitgebracht von meiner Community und habe auch selbst ein bisschen überlegt und dann legen wir mal los. Ich fange gleich mal, ich gehe gleich mal in die Vollen, das ist so typisch für mich.
Ja.
Woran erkenne ich ein gutes Futter?
Ja, genau. Die Frage, ja, das ist ja genau, jeder fragt, ne, woran erkenne ich ein gutes Futter? Und man will, glaube ich, manchmal auch so diese eine Antwort, das so am besten einfach. Ich sage mal so gefühlt, wenn man schaut auf den Futtermarkt heute, ist das ja eher wie so ein Dschungel geworden. Kaum einer kennt sich aus. Und diese Frage, wie erkenne ich es denn jetzt, dürfte wahrscheinlich sehr, sehr viele Hundehalter auch betreffen.
Genau. Die Unsicherheit, gell? Auch einfach, wenn man Dr. Suchmaschine fragt, dann bleibt nur riesige Unsicherheit.
Ja, das stimmt. Man hat natürlich in dem Bereich Ernährung hast du halt im Internet auch sehr viel Halbwissen unterwegs. Ne? Es ist auch ein Gebiet, wo viele mitreden wollen oder ja, ob sie es sollten, ist immer so die Frage. Ernährung ist ja, was ich vorhin schon sagte, etwas sehr Nahbares für einen selber. Jeder isst jeden Tag. Das heißt, man ist da vielleicht noch eher auch geneigt, so von sich selber auf andere zu schließen, oder man hat einfach das Gefühl, man kennt sich aus, weil es ist jetzt nicht so, quasi kann ja nicht so kompliziert sein. Und naja, und damit entstehen natürlich auch Trends und, wie du schon gesagt hast, Unsicherheit. Und der eine sagt, nur Barfen ist gut, der andere sagt aber, ich habe hier meinen Hund 20 Jahre mit Trockenfutter ernährt, mein Vorigen oder so. Also du hast halt auch so diese Extremen, dann jetzt neuerdings dieses, ob man andere Proteinquellen, Insekten oder gar kein Eiweiß, tierisches Eiweiß nehmen sollte, da kommen natürlich auch so Extreme, die da aufeinandertreffen, und irgendwo dazwischen ist dann der eine Tierbesitzer mit dem Fragezeichen über dem Kopf und denkt sich so, was mache ich denn jetzt für meinen Hund?
Wobei und, ich so faszinierend finde, dass gerade die Leute, wenn ich es dann umkehre und sage, wie viel Gedanken machst du dir über deine Ernährung, das finde ich immer so faszinierend.
Ja. Das finde ich auch extrem faszinierend, da kann ich dir nur beipflichten. Ich habe auch dieses Phänomen noch nicht verstanden, wieso da auch so eine große Diskrepanz ist tatsächlich. Also ich kann auch bestätigen, dass manche Leute sich mehr Gedanken tatsächlich machen um die Ernährung ihres Tieres als um sich selbst und oder vielleicht auch um die Kinder oder so. Also ich diskutiere nicht so oft über Kinderernährung wie über Tierernährung. Gut, das ist natürlich auch mein Beruf, aber ich sage mal jetzt auch so im Umfeld ist das nicht so ein Riesenthema, aber die Tierernährung ist halt, ja, werden ja auch teilweise sogar auch bis hin zu Glaubenskriegen da geführt. Aber gut, um jetzt aus diesem ganzen Sammelsurium deine Frage mal versuchen zu beantworten, gibt es halt mehrere Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt. Also am besten finde ich immer, wenn man erstmal bei sich bleibt, so, ja, bevor man sich an alle außenstehenden Dogmen orientiert, sollte man erstmal schauen, was finde ich denn überhaupt gut und was habe ich für einen Hund und was stelle ich mir vor? Also letztlich muss einem klar sein, dass der Tierbesitzer die Entscheidung trifft für die Futterwahl seines Tieres. Wenn man die Hunde aussuchen würde, wäre das wahrscheinlich nicht so bunt und abwechslungsreich, wie wir es uns denken würden. Und ich glaube auch, dass da Hunde unter Umständen sogar einfacher gestrickt sind, wie wir es so uns vielleicht teilweise vorstellen. Das heißt, die Ansätze vom Besitzer fließen natürlich mit rein und das ist auch völlig gerechtfertigt. Und wir haben ja auch diese vielen Möglichkeiten der Fütterung. Also den einen Weg gibt es nicht. Und in den großen Gruppen, sage ich jetzt mal, Fertigfutter, selbst zubereitetes Futter und dann bei Fertigfutter hast du ja trocken, nass oder kombiniert oder halbfeucht. Und im selbst zubereiteten Bereich hast du ja eben roh oder gekocht oder vielleicht mit Fleisch, ohne Fleisch. So diese großen Schubladen, sage ich jetzt mal, irgendwo da drin kann sich der Besitzer dann quasi zurechtfinden und jede Fütterungsform hat ihre eigenen Vor- und Nachteile und es gibt jetzt nicht die eine, die total aus, finde ich, ja, aus allem heraussticht, wo man sagt, das ja, sticht alle anderen Fütterungsformen aus. Deswegen, man kann bei jeder Fütterung was richtig machen, was falsch machen. Deswegen ist es wichtig, dass man auch für sich schaut, was stelle ich mir vor, was kann ich auch bringen, wenn du, sage ich jetzt mal, jemanden hast, der berufstätig ist, vielleicht noch Familie zu versorgen hat und dann den Hund noch Gassi führt und dies und jenes. Also manche sind ja auch froh, wenn sie sagen, sie schaffen es für sich selber zu kochen, so ungefähr. Mhm, ne? Man dann, genau, dann sagt, du kannst du nicht deinen Hund auch noch bekochen und dann kommen die da an ihre Grenzen. Also da denke ich, muss man einfach auch abwägen, was es hat und genau, insofern ist das mal ein Punkt. Also so eine der Säulen, es sollte umsetzbar sein. Also die Fütterung, für die man sich entscheidet, sollte auch durch den Tierbesitzer in die Praxis umsetzbar sein. So, es sollte, die erste Säule eigentlich, was den Hund betrifft, es muss ihm schmecken. Das ist eh mal das A und O oder auch das K.O.-Kriterium, ein Futter, was nicht schmeckt, geht gar nicht erst in die zweite Runde. Es muss bekömmlich natürlich auch sein. Ja, also die Hunde sollen das gut vertragen. Die brauchen eine, also ich sag mal so, wenn man jetzt schaut, an was für Kriterien kann ich das an meinem Hund festmachen? Er sollte einen guten Output haben, also eine vernünftige, regelmäßige Verdauung. Schmecken habe ich schon gesagt. Er sollte auch ein schönes Fell haben. Ja, das ist natürlich auch ein Spiegel der Ernährung, nicht der einzige, aber hat auch was mit der Ernährung zu tun. Das sind so die Faktoren, die ich jetzt am Hund erkennen kann oder wo ich auch als Besitzer gefragt bin, das zu prüfen. Das kann ich zum Beispiel als Tier jetzt nicht überprüfen, weil ich kann sozusagen mir das Futter anschauen und das wäre so die dritte Säule. Es sollte halt bedarfsgerecht sein. Und das ist das, was mich natürlich als Tierarzt auch am meisten interessiert, weil ich ja auch schon diverseste Fütterungsfehler, Fütterungskatastrophen in meiner Laufbahn kennengelernt habe, die alle vermeidbar gewesen wären, wenn man eben die Fehler nicht begangen hätte, die ja in der Regel auch unbeabsichtigterweise auftreten, weil keiner will seinem Hund ja schaden. Das ist ja auch gerade das, die Besitzer wollen es gerade richtig machen und geben sich wahnsinnig viel Mühe und belesen sich vielleicht, du hast gesagt, Dr. Google, keine gute Quelle. Und dann kann sowas halt passieren, dass das auch mal nach hinten losgeht.
Also was sind so die gröbsten Fehler, die du da erlebt hast? Du hast es jetzt angesprochen.
Ja, also ich meine, am schlimmsten sind eigentlich die Hunde im Wachstum. Hunde im Wachstum haben halt quasi gerade ein ganz anderes Programm laufen als der ausgewachsene Hund. Der ausgewachsene Hund, da gilt es sich über die Ernährung quasi den Erhaltungsbedarf, nennen wir das. Das heißt, der Hund hat schon alles fertig aufgebaut von seinem Körper und jetzt muss er sozusagen nur schauen, dass er über die Ernährung das, was er verbraucht, auch wieder neu reinbringt sozusagen, dass man da halt diese Balance hält. Und wir haben ja, der ausgewachsene Hund hat auch je nach Nährstoff natürlich auch gewisse Reserven, nicht für alles. Also es gibt Regelmechanismen, die manchmal greifen. Es gibt Reserven, die manchmal angezapft werden können, sodass man auch nicht jeden Fütterungsfehler sofort sieht. Also das kann teilweise Jahre dauern und manchmal aber auch nur Monate. Also da ist auch so die Bandbreite recht weit gefächert, was wir ja oder was ich auch schon gesehen habe an Fütterungsfehlern, wenn du halt wirklich Mängel hast, also Unterversorgungen. Und beim Welpen ist es ein bisschen anders, weil der ist ja gerade auf Aufbau sozusagen programmiert. Der muss, wie wenn du ein Haus baust, der muss halt Substanz, Bausubstanz liefern. Und das heißt, der hat einen ganz anderen Anspruch an die Ernährung, braucht viel mehr Nährstoff, er braucht natürlich auch mehr Energie. Und dadurch, dass wir halt beim Hund so ein großes Körpergrößenspektrum haben, so ein weites, ne, vom Chihuahua mit 2 Kilo, 3 Kilo, bis hin zur deutschen Dogge, die auch mal 70 Kilo wiegen kann und was es noch an Riesenrassen gibt, die ja alle letztlich ein sehr, sehr schnelles Wachstum haben, wenn du das auch vergleichst mit Menschen. Ne, wenn du jetzt die Dogge rauspickst, die gleiche Körpergröße erreicht wie wir Menschen, wir machen das ja in 15, 16, 17 Jahren so ungefähr, also haben da viele Jahre Zeit, während so eine Dogge ja mit 1,5, 2 Jahren eigentlich so ihr Endgewicht erreicht, oder zumindest vom Knochenwachstum geht es schneller, kommt natürlich noch dann Muskulatur dazu, keine Frage. Und dadurch sind die halt auch viel empfindlicher wie wir. Und auch wenn du es jetzt vergleichst, ne, so ein Doggenwelpe braucht mehrere Gramm Kalzium pro Tag, um seine Knochen aufbauen zu können. Und ein Menschenkind braucht 0,5 Gramm am Tag, wenn ich jetzt nicht alles täusche. Irgendwie so ungefähr müsste die Größenordnung sein. Und wenn du da jetzt was falsch machst, ne, kann man sich leicht vorstellen, dann kannst du vielleicht die Mauer gerade noch hochziehen, aber die ist total bröckelig und porös. Ja. Und dann kann es halt sein, der Hund springt, sage ich jetzt mal, also wir hatten einen Fall, das war meine Kollegin total krass, da ist dann beim Festhalten, beim Röntgen der Oberschenkel gebrochen, weil der so porös war, weil überhaupt keine Mineralstoffe zur hausgemachten Ration ergänzt wurden. Ne, das sind halt ganz krasse Sachen, die auch entsprechend schlimm aussehen können, weil die Tiere dann auch krumme Beine haben bekommen. Das ist so eins, was ganz was ziemlich sicher schiefgehen kann. Und da, ich meine, ich hatte vorhin schon gesagt, du kannst mit jeder Fütterungsform es richtig oder falsch machen. Du kannst, wenn du eine selbst zubereitete Ration hast, egal welcher Form, ist der Casus Knaxus eigentlich die richtigen, also die Nährstofflücken, die du automatisch hast, ja, weil die Futtermittel, die Zutaten, die du verwendest, die decken immer nur einen gewissen Teil ab. Und ein paar Lücken ergeben sich da einfach. Und das musst du halt füllen durch eine gezielte Ergänzung oder halt durch gezielte spezielle Futtermittel. Also Beispiel jetzt, was ein bisschen greifbarer ist, wäre das Thema Jod, kann man recht gut nehmen zur Veranschaulichung. Jod ist ein Nährstoff, der vorzugsweise aus Produkten kommt, die dem Meer entstammen. Ne, wir kennen das mit Fisch. Also ich vermute auch, dass daher so die Empfehlung in der Menschenernährung rührt, dass man einmal die Woche Fisch essen sollte. Das hat sicherlich auch was mit der Jodversorgung zu tun. Und wenn du jetzt einen Hund hauptsächlich mit tierischen Komponenten, also mit Fleisch und Co. Innereien und vielleicht noch ein paar stärkereiche Produkte oder auch nicht und Gemüse ernährst, dann kann es halt sein, dass du diesen Nährstoff Jod komplett verpasst. Und den musst du dann ergänzen, ne? Und da reicht es eben nicht, einmal die Woche Fisch zu geben, sondern du müsstest dann entweder ein Mineralfutter nehmen, wo Jod enthalten ist, oder aber du nimmst eine natürliche Quelle wie Seealgenmehl, was auch recht beliebt ist und gut funktioniert. Das sind so Sachen, die dir halt, an die man halt denken muss bei hausgemachten Rationen. Bei Fertigfutter hast du dieses Problem sozusagen nicht. Da gibst du die Verantwortung quasi an den Hersteller ab. Das heißt, da ist eher die Schwierigkeit, den passenden Hersteller, sage ich mal, zu finden. Da gibt es natürlich viele, viele seriöse, aber auch manche, die so ein bisschen auf Abwege geraten scheinen, aus meiner Sicht, ja, wo halt einfach der Fokus viel mehr auf die Werbeclaims oder das Etikett oder irgendwelche, ja, Trends gelegt wird, als darauf, dass wirklich alle Nährstoffe auch drin sind.
Gibt es da irgendwo eine Liste, wo man sagen kann, man könnte sich jetzt orientieren, da gibt es eine Liste von Herstellern, die wirklich geprüft eine fertige Ration haben, wo man dann sagen kann, okay, wenn ich das Futter meinem Hund gebe mit den Grammangaben, dann ist der versorgt.
Ja. Ich bin schon öfters nach so einer Liste gefragt worden und das wäre so eine heiße Liste, dass man das gar nicht, dass man das gar nicht machen kann, sage ich jetzt mal, weil du musst dir auch vorstellen, wenn ich jetzt dir sagen würde, der und der Hersteller ist gut und der ändert seine Rezeptur vielleicht irgendwann oder seine Meinung oder was weiß ich, das, ne, und du hast immer noch diese bestehende Liste. Wobei ich auch der Meinung bin, ehrlich gesagt, ich finde es besser, die Leute aufzuklären und ihnen sozusagen das Wissen mitzugeben, damit sie selber in der Lage sind zu beurteilen, wie alles vorzukauen. So blind, ja
Selbstkompetenzen und
genau.
Super.
Auch wenn das natürlich der einfachere Weg ist, aber ich meine, wir machen in der individuellen Beratung, geben wir natürlich auch Empfehlungen, ja, auch mehrere, nicht immer nur die eine und ne, weil einfach der Markt auch so groß ist, tun wir genau das, dass wir schauen, was habe ich für einen Besitzer, was hat der für Vorstellungen, was hat der für Möglichkeiten, was gefällt ihm, was bringt der Hund mit an Eigenschaften und aus diesem ganzen Konsens besprechen wir dann, wenn es jetzt ein Fertigfutter sein soll, wer da in Frage käme. Und man kann sich eine Sache noch schon orientieren, mit was, also wen habe ich vor mir? Wer ist derjenige, der mein Futter produziert? Hat der wirklich Ahnung oder hat der nur eine coole Geschichte? Weißt du? Mhm. Also es gibt in Deutschland eine Handvoll Hersteller. Aber es gibt zig Hunderte von Futtermitteln. Das heißt, daraus kommt schon die Schlussfolgerung, nur wenige haben ein eigenes Werk. Die produzieren natürlich auch für andere, was jetzt nicht schlecht ist, ne? Aber wenn man jetzt überhaupt nicht weiß, wie man sich orientieren kann, wäre das eine von vielen Möglichkeiten zu gucken, wer ist denn das überhaupt, mein Hersteller? Weil ich weiß nicht, ob du es dir auch schon gesehen hast, du hast manchmal wirklich auch Firmen, die da tolle Ideen haben oder irgendwie nettes Futter, ich nenne es jetzt mal nett machen, wo du aber, wenn du guckst, gibt es da eigentlich Fachwissen dahinter, nicht so richtig weiterkommst. Aber es gibt halt irgendeine coole Geschichte. Ja? Meistens haben mein Hund war krank oder hat das nicht vertragen, gemocht oder irgendwie so. Das hast du ja total oft bei ganz vielen. Und man kann zu einem Hersteller gehen und sagen, hier, ich möchte jetzt auch Futtermittel produzieren oder Hersteller werden. Und dann ist die Rezeptur nicht unbedingt von dir selber gemacht, sondern halt dann von dem Lohnhersteller. Also ja, das ist so. Ich glaube, dass die Leute immer denken, auch jedes Futter ist geprüft, was auf dem Markt ist. Und es kann ja nur auf dem Markt sein, was in Ordnung ist. Und das ist es halt leider nicht. Deswegen muss man da schon so ein bisschen kritischen Blick ruhig mal drauf werfen.
Du hast jetzt gesagt, geprüft, da habe ich immer sofort die Stiftung Warentestliste im Kopf. Da weiß ich, gab es ja auch schon einige Listen, die dann immer wieder rauf und runter in Social Media geteilt wurden, als es um Hundefuttermittel ging.
Die prüfen natürlich. Also es ist so, du hast, wenn du jetzt Futtermittelhersteller bist, du hast gewisse rechtliche Pflichten, die du einhalten muss. Also das Futtermittelrecht hat als oberste Prämisse, dass kein Schaden angerichtet werden darf. Weder für das Tier noch für die Umwelt, für den Menschen auch nicht. Also das Futtermittelrecht ist ja auch nicht nur für unsere Hunde und Katzen, sondern natürlich auch für die lebensmittelliefernden Tiere. Und daran müssen sich die Hersteller auch halten. Und ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt in der Humanernährung so nicht hast, ist, dass du bestimmte Futtermittelarten genau definierst, was dahinter stecken muss. Und das ist dieses, wo man sich auch gut orientieren kann, dieses Alleinfuttermittel und Ergänzungsfuttermittel. Ja? Und das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Alleinfuttermittel bedeutet, dass dieses Futter bei alleiniger Fütterung komplett ausreichen muss, um den gesamten Nährstoffbedarf zu decken, und zwar jeden Tag. Also unterm Strich, ja, wenn ich jetzt meinem Hund nur dieses Futter sein ganzes Leben lang füttern würde, darf der damit keinen Mangel bekommen, also keinen Schaden erleiden. Dahinter versteckt sich dieser Begriff Alleinfutter. Und was ich vorhin schon so ein bisschen sagte, wenn du jetzt das Futter selber zubereitest und es immer gilt, dass du diese Nährstofflücken gezielt ergänzt, ja, füllst, das muss der Hersteller auch machen. Und deswegen sollte ein Alleinfutter immer irgendwelche Zusatzstoffe enthalten, was die Leute ja nicht so gerne hören möchten, weil Zusatzstoffe so ein bisschen auch teilweise propagiert wird als ganz furchtbar. Ja, Chemie schlecht, oh, ganz, ganz schlimm. Aber im Prinzip muss man wissen, dass Zusatzstoffe wiederum auch verschiedene Eigenschaften erfüllen, verschiedene Zwecke erfüllen, und ein ganz wichtiger ist eben dieser ernährungsphysiologische Zweck. Das heißt, wenn ich jetzt Spurenelemente verwende oder auch Vitamine, um jetzt eine Nährstofflücke zu füllen, dann muss ich die oder dann sollte ich die meinem Futter zusetzen, und die sind dann auch als solches auf der Dose deklariert. Also das Futtermittelrecht gibt auch vor, was der Hersteller für Angaben auf der Verpackung machen muss. Mhm. Und dazu gehören auch diese Zusatzstoffe. Das heißt, etwas, was ganz gut funktioniert in der Praxis, jetzt auch für jeden Zuhörer, ich sollte gucken, wenn auf meiner Dose oder Tüte Alleinfutter draufsteht, dann sollte ich irgendwelche Zusatzstoffe finden. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen salopp, wenn ich sage irgendwelche, aber wir verwenden für Trocken- und Nassfutter andere Rohstoffe. Das heißt, die haben ein bisschen andere Nährstoffprofile von Haus aus durch die Zutaten gegeben. Das heißt, es ist nicht immer das Gleiche, was da ergänzt werden muss. Bei Dosenfutter kann es sein, dass man mit weniger auskommt wie bei Trockenfutter. Aber das ist etwas, worauf man achten kann. Und aus diesem ganzen, ja, Zusatzstoffe sind schlecht und wir haben nur natürliche Zutaten und Vitamine im Rohzustand, naturbelassen und was du alles lesen kannst. Unterm Strich heißt das, dass nicht alles drin ist. Und das ist so ein bisschen, wo ich denke, das ist eigentlich fies, ja, weil man spielt ein bisschen Emotionen des Käufers, ja, der hat dieses Bild von natürlicher Ernährung, sage ich jetzt mal, und wird dann vielleicht zu einem Futter greifen, wo überhaupt keine Zusatzstoffe verwendet werden, weil er glaubt, das ist gesünder, bedeutet aber unterm Strich, ich meine, das ist jetzt ganz nüchtern und ohne Emotion gesprochen, dass es sehr gut möglich ist, dass da bestimmte Nährstoffe fehlen, wenn sie aus den Rohstoffen nicht erscheinen. Und ich kenne tatsächlich keine Fütterungsform, wo du komplett auf alles verzichten kannst, wenn du dich, vorausgesetzt, an die aktuell geltenden, wissenschaftlich ermittelten Bedarfszahlen orientierst.
Und da wäre wieder wichtig, Wissenschaft ist nicht Meinung. Und ja. Genau, dass ja. Man da dann drauf achtet. Ja. Ja, du hast jetzt gesagt natürlich. Das ist tatsächlich immer, wenn ich das Wort natürlich höre, dann habe ich da mal schon so ein bisschen Gänsehaut, weil ich es ganz dramatisch finde, in der jetzigen, heutigen Hundezucht, im Zusammenleben Hund-Mensch, in dem ganzen Hundeleben von Natürlichkeit zu sprechen und immer wieder diesen Vergleich, ja, aber der Wolf, der kriegt ja auch keine Pulver in seinen Napf und so weiter und so fort.
Der wird aber auch nicht 13, ne?
Genau, das ist immer so mein erstes, wo ich sage, hey, aber also ich habe schon wirklich die Hoffnung, dass meine Hunde so alt wie eben möglich werden und da setze ich alles dran. Das ist mal das eine und ich gehe jetzt mal ganz schwer davon aus, dass der Magen-Darm-Trakt Wolf auch nicht mehr gar so viel mit Magen-Darm-Trakt Mops zum Beispiel zu tun hat.
Ja, also ich glaube, das ist gar nicht mal der entscheidende Punkt mit dem Magen-Darm-Trakt. Also wir wissen, dass unsere Haushunde zum Beispiel schon genetisch daran angepasst sind, dass sie mehr Stärke verdauen können, als es Wölfe können. Ist eine Anpassung auf genetischer Ebene, die aber jetzt primär nicht was mit dem Verdauungstrakt selber zu tun hat, dass der jetzt irgendwie anders aussehen würde oder länger oder kürzer oder sowas wäre. Aber ein ganz, ganz, ganz entscheidender Unterschied beim Wolf, unabhängig vom Lebensziel, ist, dass die einen viel höheren Energiebedarf haben als ein Haushund. Also ein Wolf und der Energiebedarf bestimmt die Futtermenge. Ja? Und je mehr Futter ein Lebewesen ist, desto mehr Nährstoffe nimmt es automatisch auf. Also hast du den Wolf, der 3 bis 4 Mal mehr Futter fressen muss, um seinen Erhaltungsbedarf zu decken, weil der lebt draußen, der läuft viel mehr rum und, ja, der hat viel mehr Bewegung, als es der Haushund tut. Das heißt, wenn jetzt ein Wolf, sage ich mal, keine Ahnung, ein Fleisch in Innereien frisst, die vielleicht nicht ausreichend, was nehmen wir jetzt, Zink enthalten würden, ja, dann bekommt er unterm Strich immer noch genug, weil er halt die vierfache Menge davon isst, wie es der Hund täte. Und was einem klar sein muss, ist, dass der Bedarf an Nährstoffen durch die Körpermasse bestimmt wird, nicht durch die Aktivität. Die Aktivität bestimmt lediglich die Energie, den Energiebedarf. Mhm. Und so hängt das miteinander zusammen. Und das ist auch die Erklärung, warum ich kann zwar einen Haushund nach dem Vorbild der Natur ernähren, wenn ich möchte, aber dadurch, dass mein Haushund nicht die Menge an Futter frisst, wie es der Wolf macht, also selbst wenn ich jetzt das Beutetier nachahme, würde mein Hund quasi ein Beutetier fressen, aber der Wolf vier oder drei. Und das heißt, meinem Hund mit meinem ein Beutetier muss ich halt schauen, dass ich dann bei dem diese Lücken fülle. Und es hat sich schon auch ganz gut in die richtige Richtung entwickelt, wenn ich so zurückschaue zu den Anfängen, wo das in Deutschland immer mehr publik wurde mit dem Barfen, sehen die Rationen heute ganz, ganz anders aus. Früher hat man angefangen, zum Beispiel mit hier Chlorella-Algen, war da so der Klassiker. Und Chlorella ist eine Süßwasseralge, die überhaupt kein Jod enthält. Also das ist früher beim Barfen ganz häufig Jodunterversorgungen. Das hast du heute kaum noch, weil es Seealgenmehl gibt. Es hat sich rumgesprochen. Es hat sich auch rumgesprochen, dass man die Gehalte wissen muss. Es gibt Seealgenrechner und. Das ist schon alles besser geworden, muss man sagen. Aber das ist ein ganz entscheidender Unterschied und den kann ich nur ignorieren, wenn ich sage, Bedarfszahlen interessieren mich nicht. Dann kannst du sagen, meine Philosophie stimmt. Mhm. Und das, ja, wäre jetzt, ja. Genau.
Und dann sind wir wieder bei dem Unterschied zwischen Meinung und Wissenschaft.
Ja, ganz genau. Genau.
Das heißt, wenn ich es jetzt so zusammenfasse, eine Rationsberechnung macht in jedem Fall Sinn, wenn ich eben kein Alleinfuttermittel kaufe, sondern wenn ich alles selber mache, koche oder eben roh füttere. Das heißt, in dem Moment, wo ich sage, ich überlege mir für meinen Hund, den Napf eigenständig zu füllen, dann macht eine Rationsberechnung auf jeden Fall Sinn.
Ja, also man kann es immer machen. Es gibt da natürlich auch mittlerweile auch viele, die sowas anbieten, auch nicht tierärztlichen Hintergrundes. Und das ist dann fast wie bei den Futtermittelherstellern. Auch da macht es durchaus Sinn, so ein bisschen zu schauen, was haben die für einen fachlichen Hintergrund, wie viel Erfahrung ist dahinter und nach was orientiert sich der Berater. Ne? Weil eben es gibt da auch Meinungen, die vertreten werden und nicht unbedingt Fakten. Und dann sollte man auch schauen, dass man denjenigen findet, der zu einem passt. Und wenn man jetzt ein krankes Tier hat mit gesundheitlichen Problemen, egal welcher Art, würde ich persönlich immer den Tierarzt wählen, ja, weil ich denke, dass man ein sechsjähriges Studium einfach nicht durch ein paar Kurse in Diätetik oder Erkrankungen nachholen kann. Aber
du sagst sowas sehen wir halt. Ja. Und vor allem ja auch nicht das Ganzheitliche. Also mir geht das ja in meiner Arbeit auch so, dass ich da ganz anders drauf gucken kann, weil in meinem Hinterkopf einfach das Studium ist.
Ja, genau. Und also bei uns ist auch so, weißt du, dass die Leute immer, ich meine, am Ende kommt ein Futterplan raus, aber der Weg dahin ist bei uns halt geprägt durch das umfassende Wissen, was wir aus Studium und jahrelanger tierärztlicher Tätigkeit einfach haben. Und dadurch hast du halt einen anderen Blick und kannst es anders bewerten und du kannst halt auch Sachen, auch die du im Internet liest, da ist so viel Humbug unterwegs, da gibt es Diagnosen, die es gar nicht gibt, ja, so eigentlich, ja, die werden da irgendwie verhackstückelt, hätte ich jetzt schon fast gesagt, umgemünzt, rauf und runter und dann wird dies empfohlen und jene Untersuchung und das Pülverchen und so und du denkst, Wahnsinn, ja, das ist alles, also. Und das ist natürlich, macht auch irgendwo einen Unterschied. Das heißt, selbst wenn am Ende jetzt nur ein Futterplan rauskommt, ich sag mal so, wenn du jetzt einen gesunden Hund hast, ja, der einfach nur eine Kochration haben soll, das ist jetzt, also da brauchst du jetzt, kannst du natürlich, ne, kannst du auch ein Tierarzt fragen, aber das kann man auch, das ist jetzt nicht so anspruchsvoll. Aber wenn du natürlich jetzt Hunde hast mit Erkrankungen, dann, ich hatte letztens eine Anfrage, da ging es um Epileptika und ich habe dann irgendwie so vorsichtig mal angedeutet, wir können sie auch beraten, so hinsichtlich, was wichtig ist. Und dann kam irgendwann die Antwort, ja, ich habe mich persönlich beraten lassen vom Berater aus dem BARF-Laden. Mhm. Und dann denke ich mir auch so, ich meine, ich verstehe da weder den einen noch den anderen. Ich verstehe den Besitzer nicht und ich verstehe aber auch den Berater nicht. Also ich persönlich finde Epilepsie wirklich eine große Herausforderung. Es hat eine Weile gedauert, bis ich persönlich gesagt habe, ich traue mich da jetzt ran, ich weiß jetzt genug, ja, und ich habe vielleicht noch ein Backup oder so, ja, mittlerweile kenne ich mich gut aus, aber ich musste das auch erstmal da lernen und ich finde, das ist so eine krasse Erkrankung, dass ich habe da wahnsinns Respekt vor und ich denke mir immer, okay, offensichtlich gibt es viele Leute, die sich denken, ja, passt schon. Ne?
Kompetenzüberschreitung, das ist tatsächlich so eine Nummer, ja.
Naja, gut, ich meine, es ist halt, wie es ist, aber ich finde, man sollte halt als Tierbesitzer einfach gucken, was passt zu einem, was brauche ich, was möchte ich, wo fühle ich mich wohl und letztlich auch, was bringt mein Tier mit. Und wir haben, ich kann das kurz einwerfen, weil ich finde es eigentlich eine ganz schöne Sache, wir haben eine Webseite gemacht, die nennt sich futter-rechner.de. Die ist also eine neutrale Webseite, wo wir so verschiedene Rechner haben, also Tools quasi, Spielzeug, ja, eine Spielwiese. Und da haben wir auch so einen Kochrechner gemacht, das heißt, derjenige kann auswählen, welches Verhältnis er von tierischen, also von Kohlenhydraten zu Fleisch, sage ich jetzt mal vereinfacht, haben möchte. Und wir haben da natürlich auch dann entsprechende Ergänzungen hinterlegt, um das, also man kann auch was anderes nehmen, keine Frage, aber das ist so der Hintergrund und für jetzt einen Standardhund. Ne? Das kann im individuellen Fall nicht ausreichend sein. Aber da kann man zum Beispiel jetzt so für ganz einfache Fragestellungen, wenn man sagt, ich will das jetzt einfach mal ausprobieren, ich brauche jetzt nicht die wahnsinnig umfassende Beratung, kann man sowas auch nutzen. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen interessant. Gibt es auch für Welpen ein paar Sachen, Wachstumskurven und so.
Mhm. Ja, super.
Seealgenmehlrechner, all solche so Kleinigkeiten da.
Oder eben auch schon die Tendenzen gibt, da ist Schieflage, vielleicht lasse ich mich doch mal beraten.
Ja,
genau. Ja, super. Genau. Klasse. Du hattest vorhin schon so ein bisschen einfließen lassen, ja, es gibt einige Futterhersteller, die dann eher sehr, sehr viel ins Marketing stecken und in die Geschichte. Was sind so Sachen, wo du sagen würdest, da würde ich hellhörig werden?
Also wie gesagt, dieses, was eigentlich schon fast ein K.O.-Kriterium ist, ist diese Kombination Alleinfutter plus die Aussage keinerlei Zusätze. Das geht sich eigentlich nie aus. Also da stimmt dann was nicht. Ja? Da muss ich mir halt wirklich gut überlegen, wie oft will ich dieses Futter geben? Will ich das alleine geben oder nicht? Und eine Sache, die ich auch ganz klarstellen möchte, ist, dass man nicht jeden Mangel einem Tier ansieht und man kann es vor allem durch eine Blutuntersuchung nicht feststellen. Ja, das ist ja auch so ein bisschen diese Sicherheit, in der man sich wiegt, weil man denkt, okay, die Blutuntersuchung, mein Hund sieht gut aus, Laboruntersuchung sieht gut aus. So, ne, was, wie gesagt, der Körper verzeiht, also kann auch lange herhalten. Wir haben schon Hunde gehabt, die über viele, viele Jahre unterversorgt waren und erst irgendwann ist dann sozusagen das System gekippt. Ich hatte das Krasseste, was ich in dem Kontext mal erlebt habe, war eine Bordeaux-Dogge, die aufgrund einer Fehldiagnose, sage ich jetzt mal, von einer Allergie gegen tierisches Eiweiß, schon x Jahre her, ich glaube, das ist über 10 Jahre her, 2 Jahre lang nur Kartoffeln, Karotten und Olivenöl bekommen hat.
Unfassbar eigentlich, weil ich meine, Bordeaux-Dogge, da sprechen wir jetzt auch nicht von einem kleinen Hund, sondern Muskelmasse.
Ja, und da ging es aber tatsächlich gut, ganz lang. Also die Haufen sahen entsprechend aus. Also jeder wusste, wo die spazieren gegangen sind. Die war auch fit und so. Und die ist dann irgendwann, kam so der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und dann ist quasi ihr System zusammengebrochen. Und dann hat die unfassbar viel Muskulatur abgebaut. Die hatte Geschwüre, die hatte Hautprobleme, die hatte Fellverlust. Also es war extrem dramatisch. Und hat aber sehr lange eben durchgehalten. Also so viel zu, wo man sich manchmal denkt, Wahnsinn eigentlich, was der Körper aushalten kann. Die hat sich relativ schnell erholt. Das ist das Schöne dran. Also die Körper holen sich das dann auch schnell zurück. Und der ging es dann viele Jahre ganz hervorragend. Aber das ist so das. Also man sollte, sagen wir mal so, man sollte nicht darauf warten, bis man seinem Tier das ansieht. Und wenn wir jetzt nochmal zurück auf die Fertigfutter kommen, also das ist etwas, wo ich immer ein bisschen hellhörig würde, wenn solche Aussagen eben getroffen werden oder wenn auch wirklich nirgendwo was steht, weil du musst zumindest irgendein Spurenelement oder irgendein Vitamin musst du eigentlich fast immer irgendwo ergänzen. Genau. Und dann hast du halt einfach Klassiker, aber die jetzt nicht unbedingt schlimm sind, sondern so ein bisschen auch mit Emotionen spielen. Du hast auf ganz vielen Dosen teilweise stehen keine Tiermehle. Oder keine Schlachtabfälle oder Also da stehen oft Begriffe, wo ich glaube, viele Leute gar nicht hinterfragen, was das eigentlich heißt. Also jetzt nur mal rein faktisch gesprochen, ein Mehl für ein Dosenfutter zu verwenden, ist von Haus aus schon Schwachsinn. Ja, weil das würdest du gar nicht, warum solltest du in einem Konservenprodukt ein getrocknetes Mehl verwenden, was du ja eher für ein Produkt brauchst, was du backst? Jetzt unabhängig davon, dass Tiermehl auch so ein Emotionsbegriff ist, wo man sich vorstellt, das sind jetzt Kadaver, die da vermahlen werden. Das ist eh verboten, weißt du? Also wird auch teilweise mit Sachen geworben, die so unter Selbstverständlichkeiten fallen. Keine Konservierungsstoffe brauchst du im Dosenfutter nicht, weil, Entschuldigung, das ist ein Sterilisationsprozess, ja, das ist steril, das wird ja auf 10 Jahre haltbar, weil das so erhitzt ist, da brauchst du auch im Prinzip keine Konservierungsstoffe mehr. Aber durch dieses, ist auch lustig eigentlich, dass du so eine Frei-von-Mentalität hast, ne? Dass Produkte beworben werden mit Dingen, die sie nicht haben.
Statt, dass ganz man, arg, total. Ja,
ne, ja. Statt dass man irgendwie sagt, hey, mein Produkt ist cool, weil es hat das und das.
Ja.
Ja, sage ich, es ist cool, weil es hat, ich war neulich, das muss ich kurz erzählen, war ich auf einer Messe hier in München und da war ein Gewürzstand. Und ich liebe Gewürze, ich habe mir das angeschaut und dann hielt derjenige mir diese Dose quasi ins Gesicht und sagt, ja, also wir haben das nicht, das nicht, das nicht und das halt, was weiß ich, da kommt es her und so weiter. Und ich habe echt gedacht, Wahnsinn. Also ich weiß noch nicht mal, welche Kräuter da drin sind, aber ich weiß schon, was es alles nicht hat. So
was
ungefähr.
Es nicht ist.
Weißt du?
Ja.
Und dann habe ich mir aber auch gedacht, wie verrückt, dass jetzt quasi diese Person mir das so verkauft, weil sie ja der Überzeugung ist, dass so sollte man es machen. Muss man vielleicht auch. Bei mir persönlich jetzt nicht. Ja, ich stehe da nicht so drauf, aber bei vielen anscheinend. Und da sieht man auch so ein bisschen, wo sich das hinentwickelt. Und dadurch verlieren wir, glaube ich, manchmal den Blick fürs Wesentliche und sind dann in diesem ganzen Dschungel an Marketingbegriffen oder auch Kaltabfüllung, schonende Kaltabfüllung für eine Dose, die du dann bei 120 Grad Kerntemperatur erhitzt. Was soll das bringen?
Ja.
Also, oder was gibt's noch? Was gibt's noch? Gut, ohne Getreide ist eh hausgemacht, aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, vielleicht fällt dir noch irgendwas ein?
Ja, also mir wäre jetzt tatsächlich so dieses ohne Getreide, glutenfrei und was dann immer so draufsteht, das wäre mir jetzt noch eingefallen.
Ja. Das ist auch, also das kommt auch so ein bisschen aus dieser naturnahen Ernährung. Das ist ja auch lustig, wenn du jetzt mal guckst, gebarfter Hund, ne? Getreide, no-go. Ja, also sorry, der Wolf jagt ja jetzt kein Getreidefeld. Okay, bin ich einig. Aber Kartoffeln, passt. Ich wüsste jetzt auch keinen Hund, der Kartoffeln ausbuddelt.
Ausbuddelt, weißt du, und also schält. Ich möchte noch betonen, er müsste
kocht,
sie ja,
ne?
Weil er müsste sie noch schälen und kochen, genau.
Und schälen kannst du die Scheine schon mitessen, aber du müsstest es kochen.
Ja.
Und dann denke ich mir auch so, und Getreide und Kartoffeln haben genau den gleichen ernährungsphysiologischen Zweck. Es sind Energielieferanten. Punkt, fertig, aus. Und zwar mit vergleichbar hohen Gehalten an Stärke. Also das eine ist eine runde Knolle und das andere ist, was weiß ich, ein Korn an der Ehre. Und das eine wird total verteufelt und das andere wird als Ersatz super genommen. Und das Lustige ist, dass aus meiner Erfahrung es schon viele Hunde gibt, die mit dieser krassen, fleischreichen Fütterung und vielleicht noch Knochen und viel Fett und so weiter überhaupt nicht gut klarkommen. Sind wir wieder bei Säule 1, ja, die Bekömmlichkeit. Viele vertragen das nicht. Die kriegen Sodbrennen, stoßen auf. So, da hast du wirklich oft. Und wenn du da teilweise ein paar Kartoffeln oder Haferflocken oder irgendwas in der Richtung dann dazu tust, geht es denen plötzlich super. Nicht alle natürlich, aber es gibt viele. Und das ist so ein bisschen, irgendwie so ein bisschen absurd. Und aus dem kommt, glaube ich, dieses Getreidefrei. Und ich habe auch schon mit Herstellern gesprochen. Ich berate auch manchmal Hersteller tatsächlich, die sagen auch, ich sage als Tierarzt, Entschuldigung, getreidefrei brauchen wir nicht. Was soll das? Der Hersteller sagt, wissen wir, Frau Fritz, aber wissen Sie, die anderen schreiben das auch alle drauf. Und wenn wir das jetzt nicht draufschreiben, haben wir ein Problem.
Dann gehören wir nicht dazu, ja.
Genau. Und da verstehe ich auch sozusagen auch die Seite des Herstellers. Also der Druck, ja, wird ja durch den Verbraucher auch irgendwie gemacht. Und man muss auch irgendwie gucken, dass man halt seine Produkte platziert letztlich, ja. Und auch irgendwo verschiedene Nischen erreicht. Ich finde das auch alles total legitim und soll auch jeder so machen. Also das ist ja auch irgendwie das Schöne. Es gibt so viel und wir können es uns aussuchen. Was finden wir gut? Was gefällt uns? Mit wem können wir uns am besten identifizieren? Und wem vertrauen wir? Was ich nur schwierig finde, ist, wenn man halt durch eine gute Aufmachung oder Vermarktung Vertrauen erweckt, aber nicht die das 1x1 Grundlage bedarfsgerechte Futter irgendwie beherrscht. Da habe ich persönlich so ein bisschen ein Problem mit. Das finde ich schwierig. Verstehe. Alles andere, weißt du, so, also, ich meine, wir haben auch ganz viele bunte Etiketten, ja, und jedes Mal denken, wow, welche Farbe nehmen wir jetzt dieses Mal? Also es macht auch Spaß, sich da so auch optisch irgendwie Sachen zu machen, die einem gefallen. Aber ja, aber es sollte halt, wie gesagt, das 1x1 sollte halt erfüllt werden. Und wir waren ja anfangs auch mit dem Geprüften, ne, sind wir, glaube ich, so ein bisschen eher vom Thema abgekommen. Der Futtermittelhersteller hat einfach gesetzliche Pflichten, die er einhalten sollte. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ein Futter nur dann auf den Markt bringen kann, wenn das vollumfänglich geprüft ist. Und prüfen ist auch manchmal relativ, weil vielleicht die Überwachungsbehörde, die Zuständige, vielleicht sich die Deklaration anschaut, ob die formal stimmt, ob da quasi die Punkte, die draufstehen, abgehakt wurden, alles dabei ist. Aber ob das jetzt in sich stimmig ist, das wird nicht zwingend überprüft. Und das zum Beispiel fällt dann bei Stiftung Warentest auf. Ja, das ist ja auch das, warum da manche auch auffällig geworden sind, obwohl sie ein vermeintlich so hochwertiges Futter, ne, gefühlt auch hochwertig ist ein Begriff, ja, hat jeder eine andere Verständnis für, haben, weil die Stiftung Warentest tatsächlich diese Testfutter erst auch verblindet, also im ersten Schritt weiß man gar nicht, wer das ist. Die gehen ins Labor und es gibt eine Komplettanalyse von dem gesamten Nährstoffpaket. Das macht jetzt nicht jeder Hersteller mit jedem Futter. Kostet auch ziemlich viel Geld, also so vierstelligen Bereich kann man da schon rechnen. Und dann nimmt man sich einen Beispielhund, so einen Durchschnittshund mit einem durchschnittlichen Energiebedarf. Da gibt es ja alles Vorgaben für. Und dann weiß ich, wie viel Nährstoff, wie viel Kalzium braucht der am Tag, wie viel Phosphor, wie viel Kupfer, wie viel Zink, wie viel Vitamin A und so weiter. Und dann kann ich anhand seines Energiebedarfs bestimmen, wie viel von dem Futter X muss der fressen, damit der gedeckt ist. Das ist der erste Schritt. Und dann prüfe ich als zweiten Schritt, wie ist jetzt die Nährstoffversorgung? Das ist also eine Ist-Soll-Berechnung quasi. Ja, ne? Ja. Soll, Bedarf, Ist, ja. Was habe ich im Futter? Und dann kann ich eben erkennen, so arbeiten wir ja auch, ne? Wie habe ich Lücken? Wie relevant sind die Lücken? Ja, sind die noch innerhalb der Schwankungen, die ich vertreten kann oder nicht? Oder gibt es auch etwas, was vielleicht viel zu viel drin ist. Manche Nährstoffe in ganz großen Mengen können problematisch sein. Mhm. Und das ist dieser Teil ernährungsphysiologische Qualität, glaube ich, nennt sich, dass der da geprüft wird. Und da hast du viele, die da auch mangelhaft tatsächlich kriegen, weil die Hälfte fehlt. Ne? Oder manche Sachen halt fehlen, die relevant sind. B1, Linolsäure, egal, im Prinzip sollte da gar nichts fehlen. Und Stiftung Warentest prüft auch nur Alleinfutter, die eben diesen Anspruch haben sollten. Und das machen halt solche, es gibt ja auch Ökotest teilweise, es gibt ja noch andere, die sowas gemacht haben. Und das ist sozusagen das Prinzip, was dahinter steckt. Und deswegen kann auch ein Billigfutter, was von vielen als total minderwertig empfunden wird, da total gut abschneiden, weil halt dieses Kriterium erfüllt ist. Mhm, und ein anderes Futter, was vielleicht das Fünffache kostet und vielleicht Bio ist oder auch nicht oder was weiß ich, ne, ganz hochwertig empfunden wird, eine 5 kriegen, weil dieser Teil nicht erfüllt sind. Und deswegen musst du schon beides haben, finde ich. Ne? Also und das ist jetzt auch nur das, was du sozusagen auf dem Papier prüfen kannst. Es kann natürlich sein, dass der Hund mit dem billigen Futter doppelt so viel Kot absetzt oder viel mehr Blähungen hat, wie der Hund mit dem teureren Futter. Ne, das heißt, dann hat das eine vielleicht hier, das kann aber, sage ich jetzt mal, Stiftung Warentest auch nicht prüfen. Ne? Da kannst du das nicht. Und du kannst auch nicht sagen, kannst natürlich sagen, boah, ich finde es doof, wenn da jetzt 5 verschiedene Proteinquellen drin sind. Kann ich das als Besitzer entscheiden, aber das kann Stiftung Warentest nicht entscheiden, weil niemand vorher gibt, hey, das ist total doof, wenn du 5 Proteinquellen verwendest, weil unterm Strich ist egal. Also ne, man muss auch wirklich schauen, auch solche Tests musst du natürlich auch zu interpretieren wissen und natürlich auch Grenzen sollten ein Bewusstsein dessen, was da wie getestet wird und wie weit das reicht. Aber es ist jetzt auch nicht total unsinnig. Und ja, und deswegen, die Wahrheit liegt halt bekannterweise ja immer irgendwo in der Mitte und hier letztlich auch, ja. Mhm.
Du hast mir jetzt die Vorlage gegeben mit den Kohlenhydraten.
Mhm. Okay. Habe
ja,
ich das?
Ja, ich habe sie wahrgenommen. Mhm. Ja klar, bei mir, gell, da sammeln sich die Hibbelhunde, die Hütehunde, weil ich ja selber 3 Hütehunde habe und dann noch durch die Hund-Kind-Beratung einfach auch gestresste Familienhunde. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele Stressis bei mir und deshalb stehe ich extrem auf Kohlenhydrate. Und das hat sich über die Jahre bei mir einfach gezeigt. Ich lasse sehr, sehr sauber Tagebuch führen. Wer mit mir Einzelberatung macht, muss Tagebuch führen, sehr ordentlich. Und das zeigt sich einfach sehr, sehr deutlich, dass dieses Nervenstärke, man sagt ja so schön Nervennahrung wie bei uns auch, dass das auch damit einhergeht, wenn ich wirklich die Hardcore-BAFA habe, wo ich dann sage, hey, bitte, wir schauen uns jetzt mal die Ration an und lass das mal berechnen und lass Kohlenhydrate bitte dazugeben. Oder eben auch dieses, was ich gerne mache, 30 Minuten circa vorm Spaziergang, wenn man weiß, man wird da Reize treffen, man hat jetzt vor, da und dahin zu gehen mit dem Hund, wo der Hund einfach Impulskontrolle und Nervenstärke braucht, dass das tagebuchmäßig wirklich was verändert. Klar, das hat jetzt noch nichts mit einer Studie zu tun, sondern das ist einfach nur meins über die 13, 14 Jahre, die ich in dem Bereich arbeite. Und ja, was kannst du zu den Kohlenhydraten sagen?
Ja, ich kann das schon auch, was du sagst, kann ich total nachvollziehen. Und ich glaube, es gibt sogar eine Studie tatsächlich gezielt zu dieser Impulskontrolle, wo eben gezeigt wurde, dass mit einem stärkereichen, oder ich weiß nicht, ob es Glucose im Detail, was da jetzt angeschaut wurde, aber im Prinzip ist es genau das, was du sagst, dass du da halt schon im Sinne von Nervennahrung Effekt haben kannst auf sowas. Finde ich jetzt als, sag ich mal, Ernährungsphysiologe auch absolut nachvollziehbar. Und ich denke halt, weißt du, immer dieses Thema, Kohlenhydrate braucht der Hund nicht. Ja, gut, vielleicht. Also brauchen ist halt relativ. Er kann ohne überleben, können wir auch, weil Kohlenhydrate halt in erster Linie ein Energielieferant sind. Ja. Aber nur weil ich sie nicht zum Überleben brauche, heißt es ja nicht, dass sie nicht sinnvoll sind. Und insofern finde ich das immer so ein bisschen schwierig, auch irgendwas so zu verteufeln oder zu sagen, ja, hopp oder top. Ne? Auch da, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Und es
und
gibt
vor allem
Hunde,
individuell beim Individuum.
Ja, eben. Und du hast ja auch, du hast den Hund, du hast die Rasse, du hast das drumherum. Ja, mit was ist der Hund konfrontiert? Da sind wir wieder ganz am Anfang von unserem Gespräch. Ja, wo lebt mein Hund? Was bin ich? Was ist mein Teil als Besitzer, den ich in diesem ganzen, in dieser Konstellation mitbringe, was ich dann auch in der Fütterung irgendwie widerspiegelt. Und wenn du jetzt einen Hund hast mit vielleicht einer entsprechenden Rasse, da kennst du dich besser aus, ja. Und wie du sagst, jetzt vielleicht noch ein Umfeld, wo der sehr viel auch Stress oder aufpassen muss oder was weiß ich, dann ist das vielleicht nicht die beste Lösung, dem komplett Kohlenhydrate zu entziehen. So, weil du nimmst ja, du bringst den Körper ja damit nicht zu Fall, aber du nimmst ihm ja eine, wie soll ich das nennen? Also die Möglichkeit, da eine schnelle Versorgung auch fürs Gehirn mit Energie zu haben. Also ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das am besten ausdrücken soll, aber unterm Strich kommt raus, dass jede Form des Extremen, in Anführungszeichen, also wo du auf irgendeine Säule auch verzichtest, du hast ja drei Säulen, du hast Eiweiß, du hast Kohlenhydrate, du hast Fett, muss nicht immer positiv sein, auch wenn man sich davon vielleicht ganz viel verspricht. Also meine Erfahrung über all die letzten Jahre ist, dass im Prinzip, wenn du von allem ein bisschen hast, das würde ich jetzt auch emotional als ausgewogen bezeichnen, wobei ausgewogen sich im Prinzip ja auch auf die Nährstoffgehalte betrifft, ne, bezieht, aber dass man damit unterm Strich echt gut fährt, ja.
Was ich dann oft höre, wenn ich eben so diesen Vorschlag mache, nochmal eine kleine Kohlenhydratportion vor emotionaler Leistung zu geben, ist wirklich so eine Sache, die auch letztens auf Social Media eine große Diskussion da hervorgebracht hat. Ja, aber Hunde darf man doch gar nicht so oft am Tag füttern. Dafür ist der Magen-Darm-Trakt nicht ausgelegt und das ist gefährlich für Hunde. Okay. Also immer wieder und nachdem das dann wirklich so oft kam, habe ich mir gedacht, gut, diese Frage muss ich jetzt unbedingt für Julia aufheben, wo das herkommt. Ich wurde tatsächlich sogar von einer Followerin beschimpft, weil ich Hunde quälen würde, wenn ich Leuten empfehlen würde, dass die Hunde ja eben mehrmals am Tag und dann zwischendurch auch noch Leckerlis auf dem Spaziergang und so. Ja, sag mal was dazu.
Ja, also ich meine, bei solchen Behauptungen ist immer ganz gut, mal den Spieß, sage ich mal, umzudrehen und bevor du dich erklärst, zu fragen, woher kommt denn das? Warum soll denn eine einmalige Fütterung besser sein? Woher kommt denn diese Annahme? Und
Wolf.
Dann wirst du, ja, Meinung, ja, dann bist du wieder dabei. Und ganz ehrlich, warum frisst denn der Wolf einmal eine große Mahlzeit? Was ist denn da der Hintergrund?
Ja, weil er halt keine Energie hat, sich mal am Tag jagen zu gehen.
Ja, oder einfach die Ressource nicht da ja, ist. Genau. Ja, der Wolf besetzt eine Nische. Da ist ja Hund und Katze ist ja ein perfektes Beispiel eigentlich. Die Katze besetzt eine Nische, wo sie viele kleine Beutetiere hat. Nager vermehren sich viel mehr, als es Elche tun. Ja? Da gibt es viel mehr Nachkommen in viel kürzerer Zeit. Der ideale Snack für zwischendurch so ungefähr. Ja? Und die Katze verfolgt diese Strategie. Und der Wolf eben nicht. Und was halt ganz lustig ist, ist auch ein guter Gegensatz zwischen Hund und Katze. Eine Katze, wenn der Magen gefüllt ist, so wie bei uns Menschen, durch die Dehnungsrezeptoren kommt ein Sättigungssignal. Das hast du beim Hund nicht. Ja, nicht in der Form. Und beim Wolf natürlich auch nicht. Wäre auch ziemlich blöd. Weil jetzt überleg mal, wenn du einen Wolf hast, der alle paar Tage vielleicht einen Elch erwischt. Und er würde dann nach einer napfgroßen Portion, nach einem Teller sozusagen, schon satt sein. Dann hat der 3 Stunden später oder 8 Stunden später wieder Hunger und ein Problem. Dann ist aber kein Elch mehr da. Mhm. Ja, das heißt, diese Fähigkeit auch sehr viel Futter aufzunehmen, ist meiner Meinung nach dem geschuldet, dass der halt in einer ökologischen Nische sich bewegt, wo sein Beuteangebot eben genauso aussieht, dass es nicht permanent verfügbar ist, sondern ab und zu. Und das haben sich Hunde schon behalten. Also du kannst Hunde nur einmal am Tag ernähren, gar keine Frage. Die Frage ist halt, ob es der Hund gut verträgt. Also ich habe in meiner Beratung fast keinen, der nur einmal am Tag füttert. Das ist die absolute Ausnahme. Bei uns füttern die meisten 2-mal am Tag, viele auch 3-mal. Und das hat aber auch ein bisschen sowas mit dem Alltag des Besitzers zu tun, dass du morgens, abends Zeit hast oder einfach die Mahlzeit da aufteilst. Und diese Aussage mit den Snacks, ne, ganz ehrlich, also das Zweite, was man machen kann, neben dem Ball zurückspielen, ist, sich zu überlegen, was bedeutet das für mich als Mensch? Und ich weiß nicht, wir haben die große Weihnachtskiste schon halb geleert mit Plätzchen und so. Also ich ernähre mich momentan gefühlt alle 10 Minuten von Plätzchen. Und wenn mich das hier irgendwie nachhaltig um die Ecke bringen würde, dann hätte ich ein großes Problem. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute auch irgendwie übersehen, wofür der Körper und auch der Verdauungstrakt gemacht ist. Ja, der ist dafür gemacht, mit diesen Umständen umzugehen. Und der Magen ist letztlich ja nur ein Auffangreservoir. Das heißt, bei mir werden sich wahrscheinlich die Plätzchen da drin erstmal sammeln, bis sie dann irgendwann in den Dünndarm weiter transportiert werden. Und deswegen finde ich, kann ich jetzt so eine Aussage, dass das problematisch ist, überhaupt nicht nachvollziehen, gar nicht.
Und Leben hat sich doch auch so verändert, oder? Ja, ich meine, genau. Mit 3-mal Gassi gehen, mit den ganzen Stressoren, mit den ganzen Reizauslösern, die haben ja einfach mehrmals am Tag richtig was zu tun, die Hunde.
Ja. Und du kannst aber auch nicht, wenn du deinen Hund jetzt nur einmal erfüttern würdest, du kannst ihn danach nicht mitnehmen. Den musst du ein paar Stunden liegen lassen, dass er verdauen kann.
So wichtig, ja.
Ja. Und deswegen ist diese Aussage schon, finde ich, für unsere Haushunde, die auf der Couch und im Bett und sonst wo liegen, die schön warm und kuschelig haben, ja, finde ich ein bisschen weit hergeholt. Also.
Und ich kann auch nur wieder bestätigen aus meiner langjährigen Arbeit, dass es wirklich diese Umstellung so, so viel auch emotional gemacht hat. Wenn ich wirklich reaktive Hunde hatte, dann war dieser Unterschied extrem deutlich, wenn die Hunde dann von einer Mahlzeit am Tag, weil, hey, den Begriff Hangry gibt's nicht umsonst. Und jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß das. Wenn meine Tochter und ich in der Früh keinen Appetit haben, dann sagt mein Mann immer, meldet euch, wenn ihr schon gegessen habt. Ich gehe so lange erstmal woanders hin. Und ich merke das auch einfach bei den Hunden, dass wenn die einmal am Tag und dann abends, ja, wenn sie praktisch den ganzen Tag schon hinter sich hatten, alle Arbeit, alle nervliche und körperliche Arbeit getan ist, dann erst gefüttert werden. Ich merke das extrem.
Ja, absolut. Also kann ich total nachvollziehen. Du hast natürlich dann, das ist interessant, du hast ja ein anderes, wir haben ja alle so unsere Brillen als Spezialisten, sage ich mal.
Klar.
Und lustig ist aber, dass man durch verschiedene Brillen oft das Gleiche sieht.
Mhm.
Ja, nur irgendwie einen anderen Ansatz. Also du kannst es aus Verhaltens, durch die Verhaltensbrille erklären, warum das keinen Sinn macht. Und ich kann es vielleicht aus ernährungsphysiologischer Sicht erklären, warum das keinen Sinn macht.
Mhm.
Und der Gastroenterologe kann es vielleicht aus der internistischen Sicht noch erklären, warum das keinen Sinn macht. So, also es ist irgendwie auch ganz, ganz interessant, dass man doch schon sagen muss, dass man oft auf auf ähnliche oder die gleichen Schlüsse ziehen kann. Mhm. Wenn irgendwo man da etwas zu extrem in der Meinungswelt unterwegs ist.
Ja. Ja. Total super. Ich glaube, wir haben die allerwichtigsten Punkte angesprochen. Ich würde jetzt sagen, das ist ein ganz, ganz toller Überblick für die HörerInnen. Und ja, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für dein Wissen und für deine Zeit, Julia.
Sehr gern.
Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich würde mich ganz arg freuen, wenn du eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, weil damit steht und fällt ein Podcast und damit honorierst du unsere Arbeit. Und ich wünsche wunderschöne Feiertage. Der Podcast geht nämlich in die Winterpause. Und ich hoffe, wir hören uns dann im Januar wieder. Danke dir, Julia, und noch einen schönen Tag dir.
Danke, das wünsche ich dir auch und vielen Dank für die Einladung.
Tschüss.